Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Montagmorgen. Da wir heute Montag haben, haben wir kein Kabinett, wir haben keine Ankündigung von Terminen, sondern fangen gleich mit Ihren Fragen an. Und die erste Frage hat der Herr Jolk von mir zugerufen. Dann fangen Sie mal an, Herr Jolk.
Ich hätte eine Frage wahrscheinlich an das Innenministerium oder das Außenministerium, je nachdem, wer federführend ist, zu der erleichterten Visavergabe bzw. Aufenthaltsgenehmigung für die Putin-Gegner aus Russland. Soviel ich weiß, wurde diese Entscheidung jetzt getroffen. Mich würde interessieren, das konkrete Prozedere, also welche Nachweise müssen diese Leute vorbringen, dass sie politisch verfolgt sind oder gefährdet? Und was sollen sie konkret machen?
Ich kann dazu vielleicht erstmal anfangen. Die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, dass für besonders gefährdete Personengruppen aus Russland, wie Journalistinnen und Journalisten, aber auch Menschenrechtsaktivistinnen, die aufgrund ihres Einsatzes für Menschenrechte und gegen den Krieg besonders gefährdet sind, eine Aufnahme auf Grundlage von 22 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz zu gewähren. Von dieser Aufnahmemöglichkeit wird derzeit bereits mittels schneller und unbürokratischer Verfahren Gebrauch gemacht, sodass bei vorliegender Voraussetzung ein Visum erteilt und die Einreise sowie ein längerfristiger Aufenthalt in Deutschland ermöglicht werden kann. Die Bundesregierung hat sich auf ein Profil für die Aufnahme von Personen verständigt, die in Russland besonders von politischer Verfolgung bedroht sind. Dies umfasst insbesondere Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger mit einem Bezug zu Deutschland, Personen, die für Organisationen gearbeitet oder mit ihnen kooperiert haben, die in Russland als ausländische unerwünschte Organisationen oder Personen, die als ausländische Agenten eingestuft werden und die durch ihre bisherige Tätigkeit einen Bezug zu Deutschland haben. Weiterhin Vertreterinnen und Vertreter der demokratischen Opposition, die sich öffentlich gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine positioniert haben. Vertreterinnen von Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft, bei denen ein Bezug zu Deutschland besteht und die sich ebenfalls in besonderer Weise gegen den Krieg engagiert haben. Journalistinnen und Journalisten von unabhängigen Medien, die Repressalien und Gefährdungen in Russland ausgesetzt sind, insbesondere aufgrund ihrer kritischen Berichterstattung. Diese sollen die Möglichkeit erhalten, aus Deutschland heraus weiter frei und unabhängig zu berichten. Journalistinnen und Journalisten, die sich öffentlich gegen den russischen Krieg gestellt haben oder aufgrund ihrer Berichterstattung in staatlich kontrollierten Medien entlassen worden sind und hier weiter berichten sollen können. Auch diese Gruppe wird darin umfasst. Weiterhin geht es um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich öffentlich gegen den Krieg positioniert haben und ihre Wissenschaft nicht mehr frei und unabhängig ausüben dürfen. Die Aufnahme kann auch eine Aufnahme der Kernfamilie umfassen und sie kann auch über Drittstaaten organisiert werden. Das ist eine jeweilige Entscheidung im Einzelfall. Das Verfahren gestaltet sich so, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und das Auswärtige Amt stimmen sich über Personen ab. Das BMI erteilt dann über diese Personen eine Aufnahmezusage nach einer Überprüfung durch die Sicherheitsbehörden. Und nach Abschluss des Visumsverfahrens erteilt die deutsche Botschaft der jeweiligen Person ein nationales Visum für Deutschland. Das ist quasi das Grundgerüst für das Verfahren, worauf sich die Bundesregierung jetzt verständigt hat. Und weitere Details dazu sind auch in Klärung.
Dankeschön. Mich würde aber trotzdem interessieren, also wie soll ein Mensch konkret handeln, wenn er gefährdet ist? Welche Nachweise muss er vorbringen, dass er gefährdet ist oder dass er gegen den Krieg ist? Reicht zum Beispiel ein Post im sozialen Netzen oder muss das schon irgendwie anders sein? Und habe ich jetzt richtig verstanden, dass zuerst das Auswärtige Amt mit der Kulturstaatsministerin das abstimmt, sozusagen die Personen, die konkrete Person, und erst danach kann diese Person ein Visum beantragen, beziehungsweise das BMI dann den Aufenthalt quasi erlaubt.
Genau, also die Personen müssen in jedem Fall ihre Verfolgung im Einzelfall glaubhaft machen. Das ist eine gewisse Darlegungslast, die da durchaus besteht. Das Verfahren hatte ich Ihnen gerade skizziert. BKM und AA stimmen sich dazu ab und benennen die Person. Und das BMI macht damit die Sicherheitsüberprüfung und erteilt die Aufnahmezusage.
Frau Dudin dazu.
Ja, was ist denn gemeint mit längerfristiger Aufenthalt in Monaten oder Jahren? Können Sie das konkretisieren? Und wie viele Personen aus diesem Kreis, schätzen Sie, sind seit Beginn des Krieges in Deutschland eingetroffen und haben einen Aufenthalt beantragt?
Ich glaube, die Anzahl an Personen, die das betrifft, ist nicht seriös zu prognostizieren.
Und der längerfristige Aufenthalt, wie lang wird das sein?
Soweit ich weiß, sind Visa immer begrenzt, aber vielleicht kann die Kollegin noch etwas ergänzen dazu.
Ich habe an dieser Stelle nichts zu ergänzen, Herr Lappert.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Jolka nochmal.
Ja, Herr Lorenz, ich habe noch mehrmals betont, Bezug zu Deutschland, was bedeutet das?
Ja, ich beziehe da um Verständnis. Das ist jetzt die Entscheidung, die zwischen den drei beteiligten Ressorts getroffen ist. Das waren intensive Beratungen und das ist das politische Grundgerüst, was dahinter steckt. Und die operativen Details, wie das im Einzelfall vonstatten geht, befinden sich noch in Abstimmung.
Aber das ist jetzt nicht zum Beispiel die Kenntnis der deutschen Sprache oder irgendwelche Verbindungen nach Deutschland?
Das kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Pappas dran. Sind Sie da?
Ich habe eine Frage an Frau Hoffmann. Die Spannungen in der Ägäis nehmen in der letzten Zeit wieder zu. Und viele Beobachter befürchten eine Eskalation wie im Sommer 2020, als beide Länder, Griechenland und die Türkei, wegen der türkischen Gasexplorationen am Rande eines militärischen Konflikts standen. Für Juli, kommenden Juli, hat die Türkei neue Bohrungen im östlichen Mittelmeer angekündigt und zwei Schiffe sind schon seit letzter Woche in die Ägäis gelaufen. Türkische Militärflugzeuge überfliegen massiv nicht nur griechische Ägäisinsel, sie sind zum ersten Mal auch bis 2,5 Meilen von der Stadt Alexandroupolis im Festland im Nordgriechenland vorgedrungen. Das türkische Außenministerium spricht jetzt Griechenland die Hochzeitrechte über Inseln wie Rhodos, Kos, Lesbos und Samos ab. Und das alles begleitend von aggressiven Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan. Erdogan hatte letzte Woche gesagt, Mitsotakis existierte für ihn nicht mehr. Es werde sich nie wieder mit dem griechischen Premier treffen. Der Regierungssprecher hat auf eine entsprechende Frage bei der letzten Regierungs-PK vorigen Woche mit einem Appell reagiert. Einen Appell an den türkischen Präsidenten, aber auch an den griechischen Ministerpräsidenten, sich doch zusammenzuraufen. Das ist für meine Augen eine Gleichsetzung des Aggressors, in diesem Fall der Türkei, und des Opfers der Aggression Griechenland. Daher meine Frage, bleibt die Bundesregierung bei diesem Appell an beiden Seiten, sich zusammenzuraufen?
Ja, also ich habe, guten Tag erstmal. Ich habe dem, was mein Kollege hier in der vergangenen Woche gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Das gilt natürlich. Und ich kann nur sagen generell, dass wir das alles sehr aufmerksam beobachten, was dort passiert, was dort geäußert wird und wirklich nur appellieren können, auch gerade innerhalb der NATO und unter NATO-Bündnispartnern, sich da im Gespräch miteinander zu verständigen.
Zusatz, Herr Papas?
An wem gilt dieses Appell?
Ja, dem, was mein Kollege hier gesagt hat, daran hat sich nichts geändert.
Gilt an beiden, sowohl an den türkischen Präsidenten als auch an den griechischen Ministerpräsidenten.
Der Appell. An wen der geht.
Wir
also Ihr Appell.
Regel eine Nachfrage und die hatte ich beantwortet.
Ja, die Frage, also die Regeln mache immer noch ich, Frau Hoffmann, bitte. Also die Frage, glaube ich, war nicht richtig beantwortet. Die Frage, sozusagen nach der Frage, an wen sich der Appell richtet. Das
ich glaube nicht, dass Sie entscheiden, was hier richtig beantwortet wird. Ich habe die Frage beantwortet.
Gut, wenn das Ihre Antwort ist, das so? Dann gibt es weitere Fragen zu dem Komplex.
Hey. Ich habe es auch noch nicht verstanden. An wen richtet sich der Appell?
Ich habe den Worten von meinem Kollegen hier vor einer Woche nichts hinzuzufügen, die gelten.
Ja, aber das ist ja eine Verständnisfrage, damit wir verstehen, was diese Worte bedeuten.
Wie gesagt, die Worte erklären sich selbst und stehen für sich und da habe ich nichts hinzuzufügen.
Herr Papast.
Ich habe eine Frage an das Außenministerium eher und es geht um den Export von hochmodernen U-Booten an die Türkei. Das sind natürlich Waffensysteme, die naturgemäß nicht bei den Fronten der Türkei in Syrien oder Irak eingesetzt werden können, sondern eigentlich nur gegen Griechenland. Letzte Woche wurde ein U-Boot in der Türkei in Dienst genommen. Und es ist eine Vereinbarung über anderen fünf. Wann werden die übrigen fünf geliefert werden? Gibt es eine Planung, eine bestimmte Planung?
Ich glaube, die Frage müsste ich ans BMWK weitergeben, weil die für Rüstungsexporte zuständig sind.
Oh, jetzt habe ich gerade nicht so richtig aufgepasst, sorry.
U-Boot-Lieferung an die Türkei ist das Stichwort.
Und da wollte man jetzt einen Stand wissen?
Genau.
Den kann ich hier nicht geben, weil wir über einzelne Projekte nicht Auskunft geben. Das wird alles im Ressortkreis beschlossen, wenn es dort Genehmigungen gibt. Und wir informieren dann immer darüber in den Rüstungsexportberichten. Aber nicht runtergebrochen auf die einzelnen Genehmigungen und die einzelnen Projekte.
Es ist keine bestimmte Planung, wann diese U-Boote geliefert werden.
Also das eine ist ja die Genehmigung eines Exports und die Lieferung selber ist dann nochmal unabhängig davon. Die kann auch Monate später erfolgen, weil sich ja solche Rüstungsprojekte dann auch hinziehen, also die Herstellung sich dann auch hinzieht. Insofern der konkrete Export ist dann nochmal getrennt von der Genehmigung und das wiederum ist dann eine Sache, die der Zoll mitkriegt, wenn es dann stattfindet.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich zwei Fragen online zu dem Komplex des Vorwurfs des NS-Vergleichs. Wie steht der Bundeskanzler zu dem Vorwurf, Störer einer Podiumsveranstaltung auf dem Kirchentag mit dem Nationalsozialismus gesetzt zu haben, fragt Herr Fried von der Deutschen Zeitung und Herr Kreuzfeld von der Taz ergänzt, was genau hat der Kanzler damit gemeint?
Also diesen Äußerungen des Kanzlers stehen für sich und ich würde jetzt im Grunde hier nicht kommentieren wollen. Ich kann aber sagen, dass ein solcher Vergleich natürlich vollkommen absurd ist. Der Kanzler hat den Klimaschutz zu einem prioritären Thema dieser Legislaturperiode, seiner Kanzlerschaft gemacht. Und er ist natürlich jederzeit bereit, sich inhaltlich zu diesem Thema auseinanderzusetzen und darüber zu diskutieren. Aber es ist natürlich so, dass vehemente Störungen öffentlicher Podiumsveranstaltungen überhaupt kein Beitrag zu einer inhaltlichen Diskussion sind. Sie verhindern im Gegenteil einen sachlichen Diskurs. Und ein solcher Diskurs ist natürlich auch gerade deshalb nötig für Menschen, die zum Beispiel darum fürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Also die Basis für einen sachdienlichen weiterführenden Austausch bleibt die Beachtung allgemeiner Diskursregeln. Das hat der Kanzler eingefordert.
Herr Gavrilis dazu?
Ja, mich würde mal interessieren, um auch den Kanzler mal zu zitieren. Er sagt, erinnere ihn an eine Zeit, die lange zurückliege und Gott sei Dank. Können Sie denn erklären, welche Zeit der Kanzler meinte?
Die Äußerungen des Kanzlers stehen für sich und ich werde die jetzt hier nicht interpretieren.
Aber es wäre schon hilfreich zu wissen, welche Zeit er meint.
Ich kann nur sagen, dass ich das nicht kommentieren und hier nicht interpretieren werde. Der Kanzler hat sich ja klar ausgedrückt.
Herr Jung.
Ich verstehe es auch nicht ganz. Also wenn in Deutschland von einer dunklen Zeit gesprochen wird im historischen Sinne, dann meinen wir doch die Nazi-Zeit. Und Sie sagen, das war nicht gemeint. Dann müssen Sie ja vielleicht erklären, welche denn sonst gemeint ist.
Ich habe gar nicht gesagt, was gemeint oder was nicht gemeint war, sondern ich habe nur gesagt, dass ich das hier nicht kommentiere und dass die Äußerungen für sich stehen.
Sie hatten doch gesagt, dass es kein Nazi-Vergleich sei.
Ich habe gesagt, dass es absurd ist, ja, zu glauben.
Ja, was dann? Wenn das absurd ist, was hat er denn gemeint?
Ich werde das hier nicht weiter eine Exegese betreiben, was gemeint oder nicht gemeint war, sondern das steht für sich.
Noch mal eine Frage.
Ich kann nur sagen, es geht darum, dass wir einen sachlichen Diskurs und eine inhaltliche Auseinandersetzung brauchen und dass das Stören öffentlicher Podiumsdiskussionen, in denen es um sehr gerechtfertigte Fragen und Belange von Menschen geht, dass das nicht dazu beiträgt, dass wir uns sachlich über das überaus notwendige Thema Klimaschutz auseinandersetzen.
Ich habe noch eine Frage von Herrn Fried, die aber ähnlich wie war wie Herrn Jung und Herr Gavrilis, deswegen würde ich die jetzt nicht stellen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich Herrn Rohde.
Ja, vielleicht eine einfachere Frage. Am 1. Juni sollen ja Benzin und Diesel an deutschen Tankstellen preiswerter werden. Wie will die Bundesregierung verhindern, dass die beschlossene Steuersenkung nicht schnell verpufft und die Mineralölkonzerne das Geschenk der Regierung an die Bürger einkassieren? Geht wahrscheinlich ans Bundesfinanzministerium oder an die Bundesregierung.
Wer möchte? Das sind das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium?
Entschuldigung. Vielen Dank für Ihre Frage. Wir haben uns hier an dieser Stelle verschiedentlich dazu geäußert. Der Minister hat sich erst jüngst nochmal dazu geäußert. Natürlich ist die Erwartung, dass die Steuersenkung vollständig an die Endverbraucherinnen und Endverbraucher weitergegeben wird. Es gibt ja auch schon Berichterstattung dazu. Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich auch schon entsprechend geäußert, dass auch das Bundeskartellamt in Zukunft genauer prüfen kann, wie Mineralölgesellschaften ihre Preise setzen. Und das mit diesem eindringlichen Appell, und das soll ja am Ende dazu führen oder das sicherstellen, dass, wie gesagt, die Preise auch an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wurden. Vielleicht noch der Hinweis, es handelt sich auch um eine indirekte Steuer. Das heißt, die Steuer wird quasi von den Mineralölgesellschaften oder den Betreibern der Tankstellen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher überwälzt. Das heißt, die Verbraucherinnen und Verbraucher können sehr gut sehen, ob sich bei dem Preis am Ende was getan hat oder nicht, ob sich die Steuer gesenkt hat oder nicht.
Eine Nachfrage dazu. Wissenschaftler und auch der ADAC befürchten, dass das genau nicht passiert. In Frankreich habe sich das gezeigt, da sei Ähnliches beschlossen worden. Also nicht die Autofahrer, sondern die Mineralölkonzerne werden von der Steuersenkung profitieren. Wie wollen Sie das verhindern, angesichts der Ergebnisse zum Beispiel in Frankreich?
Wie gesagt, ich habe jetzt gerade dazu ausgeführt, natürlich gibt es bestimmte Erfahrungen, aber natürlich sollten wir jetzt auch einfach mal abwarten und schauen, ob welche Auswirkungen sich aus dieser Steuerpreissenkung am Ende ergeben.
Dann machen wir weiter beim Kollegen zu diesem Thema. Herr Jung, auch dazu? Gut.
Ja, Fabian Busch von web.de und GMX. Eine Frage, die auch mit dem Thema Energiepreise zu tun hat. Am Wochenende wurde ja über das Klimageld diskutiert, dass die Koalition einführen will, das aber nur Sinn macht, wenn der Staat eine Kontoverbindung oder irgendwie ja, dem Bürger das Geld überweisen kann. Wie könnte das dem BMF nach aussehen?
Grundsätzlich zu diesem Thema Auszahlungsmechanismus kann ich Ihnen nur sagen, dass es sicherlich, das haben wir hier auch schon häufiger thematisiert, dass es komplex ist, gerade weil es natürlich ein schneller, einfacher und unbürokratischer Weg sein soll. Und daran wird zurzeit bei uns im Haus auch gearbeitet.
Herr Jung, zu dem Komplex?
Frau Kalber, ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie lediglich erwarten, dass der Tankrabatt weitergegeben wird, dass Sie appellieren an die Konzerne.
Was heißt
die, die müssen den Tankrabatt nicht weitergeben, korrekt? Das hätten Sie ja einführen können, dass das passieren muss. Sie hoffen jetzt einfach nur.
Also es ist nicht so, dass wir hoffen. Wie gesagt, wir haben es jetzt hier schon mehrfach ausgeführt, dass das Bundeskartellamt bestimmte Möglichkeiten hat, das zu überprüfen. Und es ist eindringlich die Erwartung, dass diese Steuerpreissenkung weitergegeben wird. Wie gesagt, es besteht auch für Verbraucherinnen und Verbraucher durchaus die Möglichkeit, Preise zu vergleichen. Dadurch, wie gesagt, dass es eine indirekte Steuer ist und man sehr gut absehen kann, wie sich die Steuern oder wie sich der Preis entwickelt und weiß, wie die Steuersenkung letztendlich ausgestaltet ist.
Ab wann erwarten Sie denn, dass die Preise tatsächlich an den Tankstellen sinken? Die Tankstellenbetreiber, Mineralölkonzerne machen ja jetzt schon so, ja, da ist immer noch Restsprit drin in den Tanks und dann geht das nicht sofort. Also da werden jetzt schon Ihre Erwartungen gedämpft.
Naja, es ist grundsätzlich so, es gibt diesen besonderen steuerlichen Mechanismus bei der Energiepreissteuer, dass der Zeitpunkt der Besteuerung auseinanderfällt. Das heißt, die Betreiber kaufen den Rohstoff oder das Benzin ein zu einem jetzt dann noch höher versteuerten Teil, haben das in ihren Lagern und werden es natürlich zu diesem Preis abverkaufen. Deswegen kann es tatsächlich sein, dass es nicht sofort ab dem 1. Juni an den Tankstellen sichtbar ist. Aber dann, wenn diese Tanks leer sind, haben die Tankstellenbetreiber die Möglichkeit, zu dem niedrig versteuerten Benzin einzukaufen. Und das sollte man dann auch beobachten.
Herr Kollege.
Viehweger aus dem ARD-Hauptstudio. Jetzt wollte ich die Frage nach dem Kartellamt doch nochmal ans BMWK stellen, weil ich glaube, das ist hauptsächlich dafür zuständig. Welche Möglichkeiten hat das Bundeskartellamt, um hier durch Kontrollen oder durch Transparenz aufzuzeigen, ob die Steuersenkung weitergegeben wird? Welche Möglichkeiten hat das Bundeskartellamt?
Genau, ich kann da gerne noch mal ergänzen. Also das Bundeskartellamt hat ja schon angekündigt, dass es auch die Instrumente, die ihm zur Verfügung steht, nutzen wird, um die Weitergabe des dann ab dem 1.6. geltenden Tankrabatts zu überprüfen und genau zu beobachten und zu analysieren und dann eben auch im nächsten Schritt der Öffentlichkeit Transparenz zu machen. Dafür gibt es die Markttransparenzstelle Kraftstoffe, die das auch schon aktuell tut. Wir haben ja hier auch in den letzten Wochen schon häufig zum Thema gesprochen und das Bundeskartellamt hat auch schon mitgeteilt, das war Anfang April, dass es da eine Ad-hoc-Sektoruntersuchung eingeleitet hat. Das kann das Bundeskartellamt tun, um eben bestimmte Sektoren zu untersuchen und dort auf die Preise genau zu schauen und zu gucken, ob Marktmissbrauch vorliegt. Hier geht es jetzt besonders um die Raffinerie- und Großhandelsebene, die eben das Bundeskartellamt beobachtet aktuell und analysiert, ob die dortige Preisbildung den aktuell gültigen Preisen auch entspricht und in dem Sinne auch Sinn macht und dann auch letztlich bei den Tankstellen und beim Endverbraucher ankommt. Also das ist das, was das Bundeskartellamt jetzt schon tut. Und dann haben wir auch einen Entwurf zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorgelegt. Das war Teil des Osterpakets, ebenfalls im April. Und dieser Teil befindet sich jetzt wie das gesamte Osterpaket im parlamentarischen Verfahren. Und da geht es darum, dass diese Markttransparenzstelle Kraftstoffe eben zukünftig die gesamte Wertschöpfungskette beobachten soll. Also angefangen von der Beschaffung des Rohöls, was die Kollegin eben schon gesagt hat, über die Verarbeitung, die Raffinerien, den Groß- und Einzelhandel bis dann eben zur Tankstelle. Dort werden die Ermittlungsmöglichkeiten und die Untersuchungsmöglichkeiten erweitert auf diese Bereiche. Und es gibt auch neue Befugnisse, die die Markttransparenzstelle dann erhalten soll. Sie kann dann Auskunft verlangen bei den Marktakteuren, bei den Unternehmen. Sie kann geschäftliche Unterlagen prüfen und gegebenenfalls auch Durchsuchungen durchführen. Das ist das, was also jetzt schon getan wird und dann in Kürze möglich wird. Und dann ergänzend nochmal zu dem, was die Kollegin eben gesagt hat, muss man aber trotzdem auch jetzt ab dem 1. Juni natürlich ein bisschen auseinanderhalten, wie sich auch Preise am Markt bilden. Also es ist ja so, dass Preise durch Nachfrageangebot zustande kommen. Sprich, sollte es jetzt der Fall sein, dass am 1. Juni oder am 2. Juni sehr, sehr viele Menschen, dann ungewöhnlich viele Menschen zur Tankstelle fahren, um dort nachzutanken, kann es natürlich sein, dass es trotzdem kurzfristig hier auch zu Preissprüngen kommt, die dann aber wiederum natürlich in den Folgetagen ausgeglichen werden müssen und sich sozusagen relativieren müssen. Für diese normalen Preissprünge ist jetzt das Bundeskartellamt nicht zuständig. Das sind normales Marktgeschehen. Aber wenn es eben um Preise geht, die marktmissbräuchlich sind offensichtlich oder die eben nicht die wahren Gegebenheiten widerspiegeln, dann ist das Bundeskartellamt aufgerufen, dann dort auch zu berichten und das zu analysieren.
Zusatz?
Kurze Nachfrage, wie schnell kann das Bundeskartellamt reagieren? Also um es zu karikieren, es würde ja nichts nützen, wenn es nach 4 Monaten reagieren könnte.
Ja, wie gesagt, die untersuchen das ja schon und analysieren das fortlaufend jetzt seit Wochen, seit wir das Thema, also im Grunde ja mit dem Anstieg der Ölpreise. Und dann haben wir beobachtet, dass die Ölpreise auf dem Großmarkt wieder zurückgegangen sind, die Rohstoffpreise, das an der Tankstelle teilweise eben nicht nachvollzogen wurde. Und das war dann der Moment, dass das Bundeskartellamt die Untersuchung eingeleitet hat. Diese läuft und jetzt ist natürlich, und das hat auch das Bundeskartellamt angekündigt, mit dem Preis, also mit dem Steuererlass oder der Steuersenkung ab dem 1.6. jetzt nochmal ein besonderes Augenmerk darauf zu richten. Und das geht dann relativ schnell, weil sich ja die Daten dann zeigen.
Herr Jung, Herr Roder nochmal.
Herr Jung nochmal. Ja, das schließt sich nochmal daran an, die Transparenzstellen beobachten und stellen sicherlich fest, dass die Preise an den Tankstellen deutlich stärker steigen als die Rohölpreise an den Weltmärkten. Und es geht jetzt nochmal ans BMF, die Frage, diese milliardenschweren Gewinne, man könnte ja auch von Kriegsgewinnen sprechen, könnte man ja besteuern mit einer Übergewinnsteuer, wie das andere Länder machen. Warum macht das Deutschland nicht?
Da würde ich Sie gerne auf die Äußerung des Ministers verweisen. Er hat sich jetzt wiederholt dazu geäußert.
Ich frage jetzt nochmal, weil es aktuell ist. Warum macht das Deutschland nicht?
Wie gesagt, es gibt verschiedene Interviews dazu, in denen er sich dazu geäußert hat. Die finden Sie auch bei uns auf der Internetseite, die Aussagen dazu. Und darauf würde ich Sie gerne verweisen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Gibt es andere Fragen? Fangen wir mal vor Dugin an.
An Frau Hoffmann, es gibt gerade Ermittlungen in Brasilien gegen VW wegen Sklavenarbeit und anderen schweren Menschenrechtsverletzungen auf einer Farm. Wie bewertet die Bundesregierung diese Vorwürfe?
Da muss ich sagen, von diesen Vorgängen ist mir jetzt im Moment nichts bekannt. Aber generell natürlich nimmt die Bundesregierung diese Fragen, Menschenrechtsfragen, sehr ernst. Und es gibt ja ein Lieferkettengesetz, das erlassen wurde und auch den Firmen auferlegt, da sich um diese Standards zu kümmern. Aber von dem konkreten Fall in Brasilien ist mir nichts bekannt. Und da würde ich gegebenenfalls nachreichen, wenn nicht einer der Kollegen hier dazu etwas hat.
Ich sehe nichts. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann wäre Herr Jung dran mit einer anderen Frage.
Geht an Frau Sasse, geht um Irak und Israel. Das irakische Parlament hat vor ein paar Tagen ein Gesetz erlassen, das Kontakte zu Israelis unter Strafe stellt. Also jegliche Verbindung zu dem Land und seinen Menschen sind demnach verboten und können mit lebenslanger Haft oder gar dem Tod bestraft werden. Und das gilt nicht nur für Iraker, sondern auch für Ausländer im Irak. Wie bewertet die Bundesregierung das?
Herr Jung, ich höre das zum ersten Mal. Ich müsste da recherchieren und mich nochmal bei Ihnen zurückmelden.
Danke. Weitere Fragen zu dem Komplex, das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Steinle an das BMI und an die Regierungssprecherin zu den Zahlen zu Gewalt gegen Kinder, die hier vor einer guten Stunde vorgestellt worden sind. Die Innenministerin hat sich gegen die von der EU-Kommission geplante Chat-Kontrolle ausgesprochen. Wird die Bundesregierung im Trilog Vorgaben verhindern, die dazu führen, dass verschlüsselte Kommunikation vor oder nach dem Versenden kontrolliert wird?
Das würde ich gerne dem Kollegen überlassen.
Die Bundesinnenministerin hat sich ja zu dem Thema jetzt mehrfach geäußert, zuletzt gestern Abend im Bericht aus Berlin. Und sie ist davon überzeugt, dass es da um Ausgewogenheit geht. Der Kampf gegen Kindesmissbrauch und gegen die Verbreitung dessen im Internet hat für die Bundesregierung allerhöchste Priorität. Gleichzeitig geht es darum, dass nicht anlasslos jeder Chatinhalt automatisiert überwacht werden darf.
Weitere Fragen zu dem Komplex, das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran.
Herr Lavrenz, es geht um den bundesweiten Warntag am 8. September. Da sollte ja das neue Cell-Broadcast-System getestet werden. Es gibt jetzt berichtet, dass dieser Cell-Broadcast-Testtag verschoben wird. Können Sie das bestätigen und uns erklären, warum? Und stimmt es, dass die meisten Smartphones in Deutschland gar nicht geeignet sind für dieses Warnsystem?
Also in dieser Woche beschäftigt sich auch mit diesem Thema unter anderem die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern. Und da wird dieses Thema dabei auch im Mittelpunkt stehen.
Ja, aber es gibt ja jetzt ja schon Berichte, dass der Warntag verschoben wird wegen der mangelnden Kompatibilität. Möchten Sie sich dazu vielleicht äußern? Das ist ja ein wichtiges Thema, gerade angesichts der Katastrophe letztes Jahr und den verschobenen Warntagen in den Jahren zuvor.
Genau, Cell-Broadcast und auch der Warntag werden in dieser Woche noch Thema bei der Innenministerkonferenz sein. Und wir werden dann sicherlich im Nachgang über die Ergebnisse berichten.
Darf ich ganz kurz? Bitte. Möchte denn das BMI, dass dieses Jahr am 8. September der Cell-Broadcast-Testtag stattfindet? Möchten Sie das? Erwarten Sie das?
Das BMI möchte, dass der Warntag stattfindet und über Zeit, Ort und Modalitäten werden wir sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt informieren.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Lücking, glaube auch an das BMI. Stichwort Ortskräfte, Afghanistan. Bitte die aktuellen Zahlen der erteilten Visa, erfolgten Einreisen und eventuell Neuigkeiten zur Verbesserung der Evakuierungslage.
Also ich kann sicherlich mit der Anzahl der eingereisten Personen anfangen. Visa-Erteilungen kann sicherlich ergänzt werden. Gesamtzahl der eingereisten Personen seit dem 16.08.21 Stand 27. Mai 21.736 Personen. Darunter befinden sich 20.741 afghanische Staatsangehörige, 655 deutsche Staatsangehörige und darunter insgesamt eingereiste Ortskräfte plus Familienangehörige, insgesamt 14.515 und eingereiste Personen von der Liste der besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen 1.204 plus Familienangehörige 4.366.
Ergänzung, Frau Sasse?
Genau. Zur Zahl der Visa kann ich sagen, dass im Rahmen der sicheren Ausreise, die wir unseren ehemaligen Ortskräften und den schutzbedürftigen Afghaninnen und Afghanen mit Aufnahmeerklärung ermöglichen, dass im Rahmen dieser sicheren Ausreise mittlerweile rund 18.600 Visa ausgestellt wurden.
Dann war noch die Frage nach Neuigkeiten zur Verbesserung der Evakuierungslage. Gibt es da was, was Sie berichten können?
Da kann ich nur wiederholen, dass wir weiterhin sehr an dem Thema arbeiten. Das habe ich an dieser Stelle schon in der Vergangenheit häufig deutlich gemacht. Auch weiterhin finden pro Woche mehrere hundert Ausreisen aus Afghanistan statt. Die meisten erfolgen dabei über Land und Luft nach Pakistan, eine gewisse Anzahl auch über Iran. Und wir organisieren weiterhin regelmäßig Charterflüge für die Weiterreise von Islamabad nach Deutschland.
Vielen Dank. Frau Dudin dazu.
In einer kleinen Anfrage hat das Auswärtige Amt geantwortet, dass um das Verfahren zu beschleunigen, beim Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten Stellen aufgestockt werden sollen. Da wäre meine Frage, um wie viele Stellen handelt es sich da? Und mich hat es ein bisschen gewundert, weil war das Bundesamt nicht gegründet worden, um die Visa-Verfahren zu beschleunigen?
Das BFAA, abgekürzt, also das neue Bundesamt, erfüllt ja verschiedenste verschiedenste Aufgaben, Frau Dudin. Was genau mit Blick auf die Ausreisen aus Afghanistan dort vorgenommen wird, müsste ich Ihnen nachreichen.
Ja. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege dran.
Das? Ja, die Frage geht ans BMF. Und es dreht sich um Sondervermögen. Soll ich sie schon stellen oder
was? Wir tauschen hier gerade mal dann.
So, Sondervermögen bedeutet ja einen Aufwuchs von 30 Milliarden Euro für den EP14. Wie soll nach Verbrauch der 100 Milliarden das weitere Erreichen der 2%-Marke sichergestellt werden?
Nochmal Entschuldigung, es gibt ja eine Einigung, das haben Sie ja gesehen, ja. Und es gibt auch eine Erklärung, in dieser Erklärung ein Passus, der aussagt, dass nachdem das Sondervermögen in Anspruch genommen wurde, weiterhin die erforderlichen Mittel bereitgestellt werden soll. Und das ist das, was ich Ihnen jetzt dazu sagen kann. Wie das sichergestellt wird, wird dann natürlich Gegenstand der Diskussion sein.
Okay, ich habe eine Nachfrage. In dem Kompromisspapier von heute Nacht steht, werden die NATO-Fähigkeitsziele erwähnt. Ist damit womöglich gar nicht das 2%-Ziel gemeint? Also gibt es da einen Definitionsspielraum?
Ich glaube, da müsste ich einmal an die Kollegen abgeben, weil zu den NATO-Fähigkeiten, was das inhaltlich bedeutet, ist, glaube ich, das BMVG der richtige Ansprecher.
So. Also kann ich gerne was zu sagen. Das NATO-2%-Ziel ist ja eine Kennziffer, auf die sich die NATO-Staaten verständigt haben, dass sie darauf hinarbeiten werden. Jetzt ist es aber so, dass die NATO in regelmäßigen Abständen natürlich ihre Zielsetzung nochmal überarbeitet, überdenkt. Das ist natürlich jetzt gerade mit Blick auf den schrecklichen Krieg in der Ukraine nochmal dringend notwendig geworden. Und ich kann jetzt den Ergebnissen einer solchen Überarbeitung nicht vorgreifen. Deswegen, glaube ich, ist ja auch diese Formel mit dem Fähigkeitsprofil ein kluges, weil die NATO kann ja ihre Fähigkeiten möglicherweise ändern und sagen, wir setzen andere Schwerpunkte. Und das hat dann möglicherweise auch Auswirkungen. Uns gilt natürlich weiterhin, hat die Bundesregierung sich ja auch darauf verständigt, dass man sagt, wir gehen hin in Richtung auf dieses 2%-Ziel. Aber es ist ja durchaus möglich, dass die NATO da ihre Schwerpunkte verändert und sagt, wir möchten jetzt Fähigkeiten in anderen Bereichen in größerem Schwerpunkt sehen, sodass das unter diesem Hintergrund betrachtet werden muss.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Sondervermögen? Machen wir mal weiter. Bitte schön.
Eine Informationsfrage, wann wird das Ganze in den Bundestag kommen? Ist Ihnen das schon bekannt? Und ich gehe mal davon aus, dass es diese Woche nicht mehr der Fall sein wird, oder?
Ich würde mich jetzt an diesen Spekulationen nicht äußern, ob es diese Woche oder nächste Woche oder wann auch immer. Ziel ist es natürlich jetzt, dass die entsprechenden Formulierungen schnellstmöglich ins Parlament eingebracht werden.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Sondervermögen? Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema.
Frau Hoffmann, mir ist aufgefallen, Herr Hebestreit hatte eine Nachreichung versprochen zum Thema zentrales Immobilienregister und die Haltung der Bundesregierung dazu.
Die ist er schuldig geblieben, entnehme ich ihr.
Jawohl.
Dann werden wir das ändern.
Heute? Kommt das heute noch?
Ich will jetzt nichts versprechen, was ich nicht halten kann, aber so schnell wie möglich. Hier, der Kollege hilft aus. Das ist gut.
So, also vielen Dank. Also das Bundesjustizministerium hat im Jahr 2013 die rechtlichen Voraussetzungen für die Einführung des Datenbankgrundbuchs geschaffen. Die technische Einführung des Datenbankgrundbuchs ist allerdings Angelegenheit der Bundesländer. Das Projekt wird von den Ländern organisiert und finanziert. Aufgrund der komplexen Materie ist das Projekt ein langwieriges Projekt. Das Bundesjustizministerium geht davon aus, dass sich die Inbetriebnahme des Datenbankgrundbuchs über das Jahr 2024 hinaus verzögern wird. Wegen der Einzelheiten zur weiteren Projektplanung müsste ich Sie allerdings bitten, sich an die Länder zu wenden. Den Vorsitz im Lenkungsausschuss hat das Land Bayern. Dass es dieses Datenbankgrundbuch gibt, bedeutet allerdings nicht, dass es nicht auch heute schon möglich ist, Informationen über Immobilienbesitz von Personen zu bekommen, die unter Sanktionen der EU gegen Russland fallen. In allen Bundesländern besteht bereits die Möglichkeit, in das Grundbuch auf elektronischem Wege Einsicht zu nehmen. Dabei ist die Suche nach einem unbekannten Grundbuchblatt anhand von Angaben über Flurstück oder Eigentümer möglich. Das Datenbankgrundbuch wird eine Informationsbeschaffung allerdings erleichtern. Auch deshalb beobachten wir das Länderprojekt aufmerksam und haben großes Interesse an seiner erfolgreichen Fertigstellung.
Zusatz?
Also ein Datenbankgrundbuch ist identisch mit einem zentralen Immobilienregister, habe ich das richtig verstanden? Und was tut die Bundesregierung, damit die Einführung dieses Grundbuches sich beschleunigt,
also,
wenn Sie daran Interesse haben?
Genau, also die Bundesregierung hat ihren Teil des Projekts erledigt, indem es die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen hat. Die Führung der Grundbücher selber liegt in der Hand der Bundesländer und die arbeiten an der Umsetzung dieses Projekts.
Und das ist auch mit einem zentralen Immobilienregister identisch?
Das ermöglicht einen zentralen elektronischen Zugang auf die Grundbuchdaten.
Ich gehe davon aus, dass auch unser Teil damit beantwortet ist. Ne?
Ja. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex, Herr Jolper?
Können Sie vielleicht einen Tipp geben? Sie sagten, man kann jetzt schon eine Immobilie einer sanktionierten Person ausfindig machen. Wie geht das?
Die Grundbücher werden von den Ländern geführt, elektronischer Zugriff ist möglich. Zu Einzelheiten oder einzelnen Anfragen wäre es sinnvoll, sich an das jeweilige Bundesland zu wenden.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Lücking, die sich vielleicht an das BMI und das BMVG wendet, die sich sozusagen mit einem Teil des Sondervermögens oder mit der Frage beschäftigt, wie wird die steigende Bedeutung der Cyberabwehr durch die Bundesregierung künftig organisatorisch wie finanziell Rechnung getragen? Fangen Sie mal an, Herr Thiels, dann tauschen wir hier noch, weil ein Teil der Cyberabwehr im BMI resultiert.
Das ist, glaube ich, eine sehr berechtigte Frage, weil es da auch immer ein kleines bisschen durcheinander gibt. Die Cyberabwehrfähigkeiten der Bundeswehr beziehen sich vor allen Dingen auf die Abwehr von Cyberangriffen auf die Infrastruktur, die IT-Infrastruktur der Bundeswehr. Also die Bundeswehr ist nicht dafür zuständig, Stand heute, die zivile Infrastruktur unseres Landes gegen Cyberangriffe zu verteidigen. Das resortiert beim Innenministerium, auch aus guten Gründen. Und deswegen muss man da, glaube ich, genau drauf gucken, wie man das gegebenenfalls anpasst. Das muss man sich überlegen. Das ist auch Teil des Prozesses, den wir jetzt, glaube ich, durchgehen. Aber ich glaube, da kann der Kollege vom BMI sicherlich auch noch was zu sagen.
Genau, also wie gesagt, Fragen zum Sondervermögen kann ich da nicht beantworten. Cyberfähigkeit ist im BMI angesiedelt. Die Ministerin hat gestern Abend auch im Bericht aus Berlin sich dazu geäußert, dass es in diesem Bereich einen bestimmten Nachholbedarf geht. Und der wird jetzt natürlich angegangen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann ist Herr Gavrides dann mit einem neuen Thema.
Eine Frage ans BMI. Die Zahl der polizeibekannten Fälle von Kindesmissbrauch, die sind deutlich gestiegen. Mich würde mal interessieren, was will das BMI, was kann das BMI tun, um das Problem zu lösen?
Genau, wir hatten ja vorhin zu diesem Lagebild um 10 Uhr im gleichen Raum eine Pressekonferenz mit der UKBM und dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes. Die Bundesinnenministerin hat sich auch kürzlich dazu geäußert, heute Morgen, und hat zu diesen Zahlen, die heute vorgestellt wurden, wie folgt erklärt. Es ist erschütternd, dass 2021 im Jahresdurchschnitt jeden Tag 49 Kinder in Deutschland Opfer sexualisierter Gewalt werden. Kinder zu schützen hat für mich als Bundesinnenministerin und für unsere Ermittlungsbehörden höchste Priorität. Kein Täter darf sich sicher fühlen vor Strafverfolgung. Unter anderem hat sie dann auch gesagt, dafür sorgen wir im Bundeskriminalamt für mehr Personal und die notwendige Ausstattung. Wir stärken die Ermittlungsteams deutlich. Genauso muss das auch bei den Strafverfolgungsbehörden in den Ländern passieren. Darüber werden wir auch in dieser Woche bei der Innenministerkonferenz beraten. Und ich hatte ja in meiner Antwort auf einige Fragen davor schon mal gesagt, dass in dieser Woche die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern stattfindet. Und da sind ein ganzer Strauß an Themen, die die innere Sicherheit betreffen, aber eben auch solche Themen, die dort beraten werden. Und die Ergebnisse fließen natürlich auch in die Arbeit der Bundesinnenministerin ein.
Ich würde nochmal explizit interessieren, Kinder und Jugendliche, die machen inzwischen 40% der Verdächtigen bei der Verbreitung von Kinderpornografie aus. Das ist oft auch unbedacht. Was will denn die Bundesministerin mit ihren Länderkolleginnen und Kollegen tun, damit die Polizei noch richtig die Schwerpunkte der Ermittlungen setzen kann?
Ich glaube, das ist auch so ein Schwerpunkt, der bei der Innenministerkonferenz in dieser Woche thematisiert wird. Das ist ein sehr schwieriges Thema mit komplexen Fragestellungen, aber auch komplexen Antworten. Und diesen Beratungen, da möchte ich tatsächlich nicht vorgreifen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist der Jung da.
Ja, dann noch Zeit ist. Frau Hoffmann, hat der Kanzler Toni Kroos gratuliert? Er ist jetzt ja Rekord-Champions-League-Sieger auf dieser Welt mit Cristiano Ronaldo. War jetzt auch ein großes Thema die letzten beiden Tage. Hat er ihm gratuliert, auch an Sportministerium die Frage?
Nicht, dass ich wüsste.
Also wir haben das Fußballspiel alle verfolgt und ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob da Glückwünsche rausgegangen sind.
Kann der Große noch erwarten, dass der Kanzler anruft?
Dazu liegen mir keine Informationen vor.
Dazu, Herr Kollege?
Ja. Judith Böhm von der Bild-Zeitung. Eine Frage an Frau Hoffmann. Der Bundeskanzler hat im Flugzeug nach Afrika auf Bildern ersichtlich keine Maske getragen mit Teilen seiner Delegation auf dem Flugzeug.
Entschuldigung, Herr Kollege, die Frage ist total berechtigt. Die war nur nicht direkt zum Champions League.
Ach so, ja, stimmt.
Weil sonst ist erst der Kollege dran.
Dann tut's mir leid.
Aber ich schreibe sie auch, dann sind sie gleich dran. So, jetzt.
Ja, ich habe eine Frage ans BMVG und zwar zur Beschleunigung der Beschaffung, die das Ziel ist der Regierung. Wird dafür denn das BIMBW reformiert und personell aufgestockt? Und wenn ja, wie schnell kann das gehen?
Also wie Sie wissen, ist ja die Neugestaltung oder Umgestaltung des Beschaffungswesens ein wesentlicher Schwerpunkt auch der Arbeit von Ministerin Lambrecht. Und da geht es jetzt erstmal darum, den rechtlichen Rahmen, und dafür ist ja auch im Kabinett bereits das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz in den Eckpunkten eingebracht worden, das auf die Schiene zu geben, um den rechtlichen Rahmen für die Mitarbeitenden im BeinBW so zu gestalten, dass sie ihre Arbeit auch tatsächlich gut durchführen können. Das ist der wesentliche Punkt. Es gibt ja Menschen, die fordern, dass wir jetzt eine Großreform des Beschaffungsamtes durchführen würden. Ich gebe dabei zu bedenken, dass wenn man so etwas jetzt starten würde, allein das starten würde, wäre das Beschaffungsamt aller Voraussicht nach für die nächsten paar Jahre außerordentlich geschwächt, was die Durchführung von wichtigen Beschaffungsvorhaben betrifft. Und eine solche Zeitverzögerung können wir uns gerade mit dem Blick auf die globale Sicherheitslage und das heute ja hier auch schon diskutierte Sondervermögen sicherlich nicht leisten. Das heißt, es geht jetzt erst einmal und vordringlich darum, Beschaffungsverfahren zu beschleunigen, durch gesetzliche Anpassungen, aber auch durch die Ausnutzung des gesetzlichen Spielraums, den es ja zum Beispiel beim europäischen Vergaberecht schon gibt. Und dazu hat sich die Ministerin ja auch in der Vergangenheit schon mehrfach geäußert.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner Partnern der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Weitere Fragen zur Beschaffungswesen der Bundeswehr sehe ich nicht. Dann sind Sie dran, Herr Kollege.
Nochmal von vorne, Judith Böhm von der Bild-Zeitung. Eine Frage an Frau Hoffmann. Warum trägt der Bundeskanzler in einem Flugzeug keine Maske auf dem Rollfeld unter freiem Himmel, aber schon eine Maske und begibt sich nach Corona-Kontakt mit seiner Delegation nicht in Isolation? Und eine weitere Frage an Sie und vielleicht auch an das BMG. Wenn selbst der Bundeskanzler die noch geltenden Regeln im ÖPNV und Flugzeugen und auch die dringende RKI-Empfehlung, sich nach Corona-Kontakt zu isolieren, konterkariert mit seinem Handeln, was sollen daraus Bürger für Schlüsse ziehen? Danke.
Also ich kann zunächst einmal sagen, dass es stimmt, dass im Nachgang der Reise des Bundeskanzlers nach Afrika Teilnehmer der offiziellen Delegation PCR-positiv auf Corona getestet wurden und darunter auch der Staatssekretär Hebestreit. Sonst zu weiteren Personen kann ich hier keine Auskunft erteilen. Und der Kanzler ist nach der Rückkehr täglich PCR getestet worden und ist seither immer negativ gewesen. Das heißt, er hat dann seine Dienstgeschäfte weiter wahrgenommen im Einklang mit den geltenden Infektionsschutzregeln.
Ergänzung durch das BMG?
Nein.
Nachfrage?
Ich nachfragen darf, das war nicht ganz die Beantwortung meiner Frage, weil er sich ja sozusagen entgegen der Regelungen und entgegen der Empfehlungen des RKI verhält. Es geht ja nicht darum, ob ich einen positiven Schnelltest habe oder nicht, sondern es wird mir sehr stark empfohlen, nach Corona-Kontakt mich zu isolieren, um andere Menschen nicht infizieren zu können.
Aber es ging nicht um einen positiven Schnelltest, sondern um mehrfach negative PCR-Tests. Und damit hat sich der Kanzler im Einklang mit den geltenden Infektionsschutzregeln weiter um seine Dienstgeschäfte gekümmert.
Also können sich Bürger, die sich täglich PCR testen, ohne Maske im ÖPNV bewegen?
Der Kanzler wüsste nicht, dass er sich im ÖPNV bewegt.
Im Flugzeug hätte. In dem Fall, aber es ist ja sozusagen dasselbe. Da gelten die Maskenregeln ja noch.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Gibt es weitere Fragen? Bitte schön.
An Herrn Gürner auch nochmal zum Thema Affenpocken. Da soll es jetzt auch so eine Art Teststrategie geben. Da würde mich interessieren, wie viele Testkits die Bundesregierung da im Blick hat. Wer genau getestet werden soll, können Sie uns da auf den Stand bringen, was da die Strategie aussieht?
Ja, zurzeit ist es so, dass die Strategie dazu noch erarbeitet wird. Gleiches gilt auch für die Impfstrategie. Sie wissen ja, wir haben Impfstoff dazu beschafft. Und inwieweit es jetzt beispielsweise Tests im Rahmen von Kontakten geben soll, also solche Ringtests analog auch zu den Ringimpfungen, kann ich derzeit noch nicht sagen. Das wird aktuell noch erarbeitet.
Weitere Fragen zum Thema Affenpocken sehe ich auch nicht. Gibt es andere Fragen? Das sehe ich auch nicht. Ah, Frau Wasser hat noch eine Nachreichung.
Ich habe noch die Nachreichung auf die Frage von Herrn Jung zum neuen Gesetz in Irak. Da kann ich zum einen darauf verweisen, dass sich der Beauftragte des Auswärtigen Amtes für den Nahen und Mittleren Osten am Freitag schon über Twitter dazu geäußert hat oder positioniert hat. Und es ist natürlich so, dass das jetzt neu beschlossene Gesetz die Gesetze, die bereits in Irak gelten, verstärkt und auch in völlig inakzeptabler Art und Weise natürlich die Meinungsfreiheit einschränkt. Wir halten das für das völlig falsche Signal. Statt Beziehungen zu Israel zu kriminalisieren, wäre es aus unserer Sicht an der Zeit, sich darauf zu konzentrieren, wie man die regionalen Beziehungen, auch zu Israel natürlich, stärkt. Mit engeren Wirtschaftsbeziehungen, mit mehr Austausch der Zivilgesellschaft. Das passiert ja schon seit einigen Jahren mit einer ganzen Reihe von Ländern in der Region und ist ein Weg, den wir auch anderen Ländern der Region nahelegen.
Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich für den heutigen Tag und wünsche einen schönen Tag.